Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast. Wir sind euch noch ein Finale schuldig und zwar von der WM. Ja, wir wollten eigentlich schon ein bisschen früher aufnehmen, aber dann kam auf meiner Seite leider noch ein kleiner Grippeinfekt hinzu, der mich noch über die WM ein bisschen ja aus der Bahn geworfen hat. Aber jetzt sind wir zurück. Ich und Finn haben den Camper von Sunlight wieder abgegeben und sind zurück in Stuttgart. Finn, was war das bitte für ein geiler Trip? Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ja, wie hast du jetzt mit ein bisschen Abstand die kompletten Tage da in Val di Sole wahrgenommen?
Ja, also ich glaube, es war schon zumindest eins auf jeden Fall krank. Also die Stimmung war bombastisch, es war überall laut. Also es hat auch wirklich gut getan, jetzt die zwei Tage zwischendurch jetzt mal ein bisschen abschalten zu können. Aber es war auf jeden Fall wirklich ein eindrucksvolles Wochenende oder eindrucksvolle Zeit. Es gab unzählige Rennen, die teilweise gleichzeitig stattgefunden haben. Es war immer irgendwo Stimmung. Die Fans waren da, es waren Kettensägen da, es war alles Mögliche. Und das war wirklich sehr eindrucksvoll. Und ja, also das war mein Eindruck. Ich glaube, der musste erstmal noch ein bisschen verarbeiten, aber so grob war es echt beeindruckend, was Mountainbiken alles bewegen kann auch. Also
absolut,
es waren Leute da, die wahrscheinlich selber nicht auf dem Rad sitzen so gerne oder Rennradfahrer oder was auch immer, aber es ist einfach eine Community, die da ist, die gemeinsam die Sportler anfeuert und das ist das, was Profisport einfach ausmacht.
Mhm, absolut, ja. Vor allen Dingen auch so diese ganzen Facetten. Ich finde es immer so cool, wenn eine große Weltmeisterschaft stattfindet und alle Kategorien da sind. Es gibt ja manchmal Jahre, da ist Downhill woanders, wo dann Cross Country ist. Und wenn dann wirklich alles zusammenkommt und man auch durch die Pits geht, ganz verschiedene Räder da sind, verschiedene Einflüsse, verschiedene Fans, ja, dass es auch mal passieren kann, dass man auf einmal mitten im Cross-Country-Rennen dann ja Leute hat, die mit einer Motorsäge anfeuern, was ja im Downhill ein bisschen ja normaler ist. Ich wollte gerade sagen, wenn man von üblich sprechen kann, ich habe heute noch einen Hörsturz geführt, dann merkt man einfach, da ist eine ganz andere Passion dahinter und auch die Aussteller, die alle da waren, ne? Also man konnte sich so viele Bikes angucken, Scott hatte quasi einmal die komplette Armada dabei, die Nino Schurter in seiner Karriere gefahren ist, also vom Scott Scale von 2002 bis hin zum aktuellen Scott Spark RC da mal reinzuschauen, aber auch in verschiedene andere Produkte auch mal hinter die Kulissen gucken zu können, wie wird so ein Fahrwerkservice dann bei Fox im Team Truck gemacht oder bei Öhlins oder wo auch immer. Also ich fand, da war so viel dabei. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, mal zu einem World Cup oder natürlich zu den Weltmeisterschaften zu fahren, wenn das in Europa ist, dann nehmt es auf jeden Fall wahr. Man kann da so ein Happening draus machen, auch drumherum, oder? Also bei uns auf dem Campingplatz waren viele, die geschaut haben, auch auf den Wiesen haben ganz viele mit ihren Campern gestanden, hatten dann Zelte aufgebaut. Also ja, das war halt einfach so ein Get-Together. Ne?
Und ja, man hatte sofort ein Thema. Also unser Campingplatzbetreiber war ja auch total hier, Mathieu van der Poel ist dabei und ist war sofort am Supporten. Hat auch total gegrinst. Der war richtig froh, dass das Event dort stattgefunden hat. Ja, und das ist echt was wahrscheinlich nur eine WM auf diesem Niveau anrichten kann, dass halt diese Namen auch kommen, Mathieu van der Poel, Tom Pidcock. Und auch wenn der Mountainbike-Sport jetzt durch diese Namen quasi wächst, gibt's ja auch diese Basis, die einfach da ist, geschaffen ist durch die anderen Kategorien, die auch einfach einen super Rennsport liefern und super viel Stimmung bringen. Also
ja, das ist krass, oder?
Ist diese gesamte Bandbreite, die WM einfach mit sich bringt und dieser gesamte Sport einfach. Und das ist echt schön zu sehen.
Aber wo du gerade Mathieu van der Poel sagst, wir sind ja morgens dann vom Campingplatz auf so einer, ja, man muss fast sagen, Autobahn. Es ist so ein langer Radweg runtergefahren, da kam er uns entgegen. Und ich habe ihn so von 300, 400 Metern schon erkannt und der Typ sitzt einfach auf dem Fahrrad, der ist einfach eine Erscheinung. Also du siehst einfach, da fährt jetzt nicht irgendwie ein normaler Mensch, also er ist ein normaler Mensch, keine Sorge. Aber ich finde, der von der Haltung, von wieder in die Pedale tritt, ich dachte mir, oh, da kommt doch was. Oder hat da irgendwer, weil manchmal fahren ja auch andere in den Trikots oder haben vielleicht das niederländische Nationaltrikot, da sind schon ein paar Kerle dabei, aber dann war irgendwann klar, okay, das ist er. Und ja, ich war ja beeindruckt, dass er sich mal frei bewegen konnte, weil auf der Event-Venue, da konnte er keine 3 Meter gehen, ohne dass irgendwer mit ihm ein Foto machen wollte und ein Autogramm haben wollte.
Ja, also vor dem Zelt war immer eine riesige Schlange, die gucken wollten und
genau,
alles. Also
genau. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind ja an einem Abend vorbeigegangen, da hatten die, na, ich glaube nicht, dass sie einen Grill angeschmissen haben, aber er sah super entspannt aus. Er hatte da seinen Jogger an, saß da in Adiletten. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen was für ihn der Mountainbike-Sport ausmacht und warum er immer wieder dran ist, im Rennen sein zu wollen oder trotz seinem Termin Terminkalender, der pickepacke voll ist, immer wieder sagt, ich will aufs Mountainbike, weil der saß da so richtig glücklich und zufrieden. Ich glaube, es ist halt auch doch nochmal, wir hatten es ja gerade schon so von der Stimmung, was anderes als halt so Straßenrennsport. Also der saß da so entspannt, das sah, also gefühlt, hätte es nur noch gefehlt, dass da irgendwer einen Grill anschmeißt und er da mit einem lecker Bierchen sitzt. Also das war, ich fand das echt krass, also wie man so tiefenentspannt vor einer WM sein kann.
Ja, das ist ja auch einfach was anderes. Also bei der Straße ziehen die ja immer mit ihren riesigen Trucks da durch die Gegend. Bei der Mountainbike-WM ist es halt alles stationärer. Also es gibt eine Piz, da hat man sich eingerichtet, da kennt man alles. Da sind die, hier sind die besten Cafés, da gibt's irgendwie den besten Burger. Also so, es ist einfach etwas weniger Abwechslung drin und auch der Ernährungsplan ist ja bei der Tour total durchgetaktet. Also sie haben eigene Köche dabei. Ich glaube, das war jetzt auch der Fall, aber es ist trotzdem, man hat die Teams zumindest am letzten Abend, das niederländische Team ist dann nochmal essen gegangen und sowas. Also es ist schon etwas ziviler noch und etwas bodenständiger jetzt als die Tour, wenn man das sehen möchte. Und es hat beides was, aber es ist auch schön, dass der Mountainbikesport eher das Natürlichere von beidem ist.
Ja, absolut. Also, wobei, wenn wir jetzt gerade vom Straßenrennsport haben, ich habe gar nicht schlecht geguckt am Sonntag. Wir steigen gleich noch ein in den kompletten Sonntag, der letzte Tag der WM war. Aber auf einmal, an einem Übergang an der Strecke, stand er vor mir, Ralf Denk, und das ist ja kein geringerer als der Teammanager vom Red Bull Bora Hansgrohe Racing Team. Also auf der Straße richtig erfolgreich, haben wir unter anderem Remco Evenepoel unter Vertrag, aber natürlich auch Lipowitz, unseren deutschen Fahrer. Und der war da, hat sich genau umgeschaut, also hätte er nicht sein Trikot oder seine ganzen Sponsoren-Klamotten angehabt, hätte ich ihn natürlich auch nicht erkannt. Aber der hat natürlich ganz genau hingeschaut, denke ich mal, wer vielleicht auch in der Mountainbike-Disziplin vielversprechend ist, vielleicht mal ein Praktikum auf der Straße zu machen. Adrian Boischi macht das ja demnächst, also der lässt wohl die Übersee-World Cups aus und ist dafür für Red Bull Bora Hansgrohe dann auf der Straße unterwegs, haben ja den gleichen Radsponsor mit Specialized. Also das fand ich auch mal interessant, hätte ich nicht gedacht, dass so eine Koryphäe des Rennradsports dann auch bei einer Mountainbike-Weltmeisterschaft da rumstiefelt, und der hat echt sehr interessiert zugeguckt. Also es war jetzt nicht nur so, dass er da sein musste, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere, hat er auch, glaube ich, ein bisschen Background mit dem Mountainbike-Sport. Fand ich cool, war echt interessant.
Und die Rennen waren ja auf jeden Fall fesselnd. Also
ja,
definitiv. Was da wirklich eindrucksvoll war, war jetzt das U23-Rennen von den Jungs. Das hatten wir zumindest vor allem verfolgt. Und da waren ja die zwei Deutschen total vorne damit dabei am Anfang. Und dann haben sie sich durchgekämpft. Also das war echt ein super spannendes Rennen anzugucken.
Ja.
Am Ende hat es dann leider nicht für die deutsche Medaille gereicht, aber...
Nee, leider nicht. Das war dann am Ende ein bisschen eng. Also am Ende ist es dann Nael Rufiak gewesen aus Frankreich, der dann sich das Ding geholt hat. Und super stark Benjamin Kruger, aber auch Paul Scheel unterwegs gewesen. Paul Scheel hat lange das Rennen angeführt, ist ja auch im World Cup einfach gerade eine Klasse für sich. Ja, aber leider hat es dann nicht gereicht im großen Weltmeisterschaftsrennen. Ist auch sein letztes U23-Jahr. Heißt, das wird jetzt erstmal nichts mit dem Regenbogentraum. Aber ich fand's cool, wie die beiden von vorne weg mit dem Herz in der Hand gefahren sind. Wir standen in dieser Off-Camber-Kurve zusammen und die beiden sind da technisch so genial durchgefahren. Man hatte vorher Videos auf Social Media gesehen, wo Mathieu van der Poel, aber natürlich auch Tom Pidcock da so ein bisschen Probleme hatten, durchzukommen. Und die beiden sind da einfach durchgefahren.
Und die haben ja das ganze Rennen von vorne angefahren. Also das war ja echt, die ersten zwei Runden sah es halt wirklich aus, als fahren die da einen Doppelsieg ein. Also sie waren wirklich vorne weg, haben die Führungsgruppe geleitet. Und vielleicht war es dann ein bisschen früh, da kann man viel spekulieren drum, ob es dann vielleicht diese Körner gekostet hat. Aber es war auf jeden Fall richtig viel Stimmung, für die Jungs gesorgt haben. Und es war echt ein richtig cooles Rennen auch anzugucken. Auch für mich als Cross-Country-Neuling. Also es war wirklich, das hat wirklich gefesselt.
Hat sich gut reingesogen. Sehr schön. Ja, aber dann wollen wir natürlich, jetzt haben wir die Männer schon ausnahmsweise mal vorweggenommen. Eigentlich ja Ladies First, natürlich auch in der U23-Kategorie. Und da muss man sagen, da war auf jeden Fall ja ein Favoritinnensieg. Valentina Corvi fährt ja auch für das Canyon XC-Team. Hat da ihr Heimrennen, ihre Heim-WM verdient gewonnen. Mit 43 Sekunden Vorsprung. Also das ist schon mal echt eine Ansage, die ist gerade auch eine ganz Klasse für sich, muss man echt einfach so sagen, das sah richtig stark aus. Ja, und dann ging es ja weiter mit den Elite-Rennen, da ging dann die Stimmung schon mal ein bisschen hoch. Natürlich hat man es ganz klar gehört, die Italiener, man kennt es nicht anders, sehr national stolzes Volk, zu Recht, haben natürlich dann auch richtig Alarm gemacht, und im Damenrennen war es dann vor allen Dingen Martina Berta, die da richtig Alarm gekriegt hat. Also ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, aber jedes Mal, als die durchkamen, ist die ja der Pegel von der Lautstärke noch mal so ein Tick höher gegangen.
Ja, also das Rennen wird ja von Sina Frey angeführt, ziemlich lange auch schon. Und dann aber immer ist der Zweikampf dann zwischen Bertha und der Österreicherin dann kam, da ging es dann wirklich nochmal lautstärkemäßig echt ab. Also das war immer eine Welle zu hören, okay, Sina kommt an der Stelle vorbei und dann auf einmal nochmal, genau. Okay, jetzt ist wirklich Explosion. Also das war echt, echt cool anzusehen.
Unfassbar, ja, aber war auch ein sehr spannendes Rennen. Also hat Valdisole mal wieder gezeigt, warum es so eine gefürchtete Strecke ist. Wir hatten super viel Materialthematiken. Also unter anderem natürlich auch ja die Titelverteidigerin Jenny Rissverts hat da ein bisschen Probleme gehabt, stand dann das ein oder andere Mal in den Pits. Aber auch drumherum hat man, finde ich, viel gesehen, dass da nicht alles unbedingt immer nach Plan lief. Aber ja, am Ende ging einmal mehr sozusagen die Medaille dann in die Schweiz. Sina Frey, super starkes Rennen gefahren, ist ja schon Europameisterin. Im XCC-Rennen lief es nicht so rund für sie, aber ja, im Cross-Country-Rennen hat sie dann den Vogel abgeschossen. Und ja, wir können ja gerne nochmal gucken, was sonst noch so war. Erstaunlich fand oder Überraschung für mich war Nicole Koller, die schon echt die ganze Saison eigentlich recht gut gefahren ist und die ja so ein bisschen Tragik in dieser Geschichte drin hatte. Und zwar ist jetzt das Lapierre-Pixa-Team, für was sie fährt, ja aufgelöst worden. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber die Arcel Group hat ja gerade mit einem Insolvenzverfahren zu kämpfen und da gehört eben Lapierre ihr Sponsor mit dazu. Heißt, für sie ist eigentlich klar gewesen, okay, nach diesem Monat kommt vielleicht kein Geld mehr aufs Konto oder beziehungsweise geht's mit dem Team nicht weiter. Und da dann jetzt auf den dritten Platz zu fahren, trotz dieser Vorgeschichte, was da jetzt wohl die letzten Wochen auch vielleicht durch ihren Kopf gegangen ist, fand ich richtig stark. Andererseits auch eine Top-Visitenkarte, ne?
Ja, also damit hat sie sich jetzt nochmal richtig auf die Listen der Manager gesetzt. Also ich denke, da gibt's bestimmt Angebote, die kommen werden. Also wäre zumindest zu erwarten, da schaut ja jeder genau hin bei der WM. Also.
Absolut. Und genau das gleiche Thema, vielleicht eine ganz gute Überleitung, vielleicht nicht ganz so drastisch, aber haben wir ja auch bei den Herren. Und zwar wird ja das Cannondale Factory Racing Team nach Jahren, muss man wirklich so sagen, definitiv auch aus Kostengründen Richtung Ende der Saison dann zumachen. Also es ist die letzte Saison, wo es CFA, das große Team, gibt. Und das ist natürlich auch besonders interessant, wenn man jetzt mal auf die Ergebnisliste guckt der Herren. Denn da ist es nämlich auch so, dass direkt zwei Fahrer vom CFA-Team waren und die sogar zwei Medaillen geholt haben. Wir lösen jetzt, glaube ich, einfach mal von hinten nach vorne auf hin. Cole Punchard ist auf den dritten Platz gekommen, der Kanadier, auch ein irre starkes Rennen gefahren. Fand ich richtig krass. Ja, und vorne war es zweimal Great Britain, die dann sich wirklich Runde für Runde in den letzten Runden dann gebattelt haben. Ja, und Charlie Aldridge hat den, wenn man es überhaupt kürzeren gezogen hat, nennen kann, denn er hat gegen Thomas Pidcock dann am Ende 17 Sekunden Rückstand gehabt, super starkes Rennen, aber Pidcock hat das Rennen gemacht. Ich glaube, du hast Pidcock noch nie live auch richtig auf dem Rad gesehen, oder? Wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, wie kann man das Rad denn so fahren? Also es ist so beeindruckend, der ist einfach wie so ein Tiger im Raubsprung. Ich finde das so krank, wie der auf dem Rad sitzt.
Ja, oder? Also er hat dann wirklich einfach Runde für Runde die Geschwindigkeit erhöht. Oder zumindest sah es so von außen aus. Das Gap wurde dann, jedes Mal ist ein Fahrer quasi abgefallen von der Führungsgruppe.
Ja.
Und dann nochmal weiter und nochmal weiter und dann nochmal ein bisschen schneller. Und dann hier die Abfahrten waren sicher, aber waren jetzt nicht das Beeindruckendste, sondern wirklich diese Anstiege, dass er da immer einen Ticken nochmal draufgelegt hat. Und dann am Ende Charlie Aldridge konnte sehr lange mitziehen, aber am Ende dann die letzten zwei Runden waren es, glaube ich, als dann die finale Attacke kam, hinten den Berg hoch. Also da kann wahrscheinlich kein Mensch mehr mitgehen. Also
ja, also der Typ hat einfach Kraft für drei gefühlt. Ja. Das ist unfassbar. Er ist ja eigentlich gar nicht so groß oder sieht so aus, als wäre es ein Megaschrank, aber du denkst halt jedes Mal, wenn du den siehst, boah, was hat der heute gefrühstückt? Krass, was der da abzieht. Obwohl, ich fand, übers komplette Rennen sah es eigentlich gar nicht erst so aus. Also die ersten Runden sah es eigentlich so aus, als wenn mein Favorit, muss ich ja sagen, Adrian Bouchy, das Ding macht. Ist das Ding lange von vorne gefahren, aber dann war echt relativ relativ viel Bewegung drin. Frankreich hat da viel Führungsarbeit gemacht. Matthias Asaro ist einmal noch nach vorne gefahren. Martin Wiedauer-Kossmann hier aus Chile ist ja auch lange für das Lexway-Team hier aus Deutschland gefahren. Der ist auch super stark gefahren, kam am Ende auf 4 rein, ist jetzt für Specialized unterwegs. Also da war super viel Bewegung drin. Und trotzdem ist Pidcock immer weiter nach vorne gekommen und hat das Ding dann irgendwann gemacht. Also ja.
Also es war ja vor allem der große Punkt, schaffen es die beiden Giganten des Radsports, Mathieu van der Poel und Thomas Pidcock, irgendwie von hinten nach vorne zu fahren. Und der eine hat es tatsächlich geschafft, war glaube ich nach 3 Runden oder sowas schon. Ja. Also ziemlich weit vorne dran auf jeden Fall.
Ja.
Und dann war es halt echt die Frage, wie kriegen die da bis dahin vorne Startenden auf jeden Fall irgendwie genug Abstand hin. Also es war ja schon immer eine Flucht nach vorne, die gefahren wurde, und dadurch haben Boishy und die anderen sich auf jeden Fall wahrscheinlich etwas zu sehr verausgabt oder zumindest mussten einfach so weit gehen, dass sie halt irgendwie eine Lücke halten können, und das hat dann einfach nicht geklappt. Und da kam Pidcock dann wirklich sehr schnell durchs Feld. Das war bei Van der Poel ja irgendwie nicht der Fall. Also ich weiß nicht, ob du es genauer gesehen hast, ob da oder was da war.
Ja, ich glaube, im ersten technischen Anstieg muss ein Fehler passiert sein. Es sah eigentlich ganz gut aus am Anfang, aber dann muss man, glaube ich, auch sagen, ich glaube, er hatte einfach nicht das Bein, wie man so schön sagt. Der hatte einfach nicht den Punch den Tag, weil klar, man muss sich jetzt auch mal angucken, was die Sportler alle gemacht haben. Und ich meine, der ist eine komplette Tour de France gefahren, hat da irgendwie die letzte Etappe noch komplett spektakulär gewonnen. Und dann war er ja echt nur kurz im Urlaub und war dann direkt in Livigno im Höhentrainingslager. Und dort wissen wir ja, dass er extrem viel nochmal mit einem Technikcoach gemacht hat, der für Alpecin relativ viel jetzt auch gemacht hat. Und ja, das bedeutet einfach, der saß viel auf dem Rad und hat natürlich viel investiert. Und ich glaube, der kam da jetzt einfach nicht im kompletten, in kompletter A-Form an. Ich finde, das hat man auch ein bisschen gesehen. Also es war nicht so das Spritzige, oder normal macht's Mathieu auch gerne mal so, der tritt ja dann einfach mal an und du denkst dir, Alter, was geht denn jetzt ab? Alle fliegen weg, und das kam so irgendwie auch nicht. Also vielleicht war es ihm zu steil, vielleicht minimal zu technisch. Ich finde, man hat schon ein bisschen Prozess gesehen, dass er sicherer wirkte. Aber wenn man es halt mit einem Pidcock in seiner Klasse irgendwie vergleicht, dann ist es irgendwie, Mathieu, nicht ganz so 100% smooth. Also der hat die Kraft, keine Frage. Aber auf so einer technischen Strecke hat es da nicht gereicht. Aber ist auch immer so leicht zu sagen, hier von der Kommentatoren-Ding. Also ich glaube, ich würde nicht eine Runde durchhalten in dem Tempo, wenn ich überhaupt da eine Linie treffen würde. Also alles immer jammern auf hohem Niveau, bitte nicht falsch verstehen. Aber wenn man halt diesen Klassenunterschied sieht, den Fahrern da vor Ort zuguckt, dann siehst du halt einfach, wo die Unterschiede sind.
Ja.
Du hast gesehen, okay, also in der ersten Runde habe ich schon gesagt, okay, das hat sich erledigt, das wird heute nicht reichen. Es sei denn, der legt irgendeinen Schalter um. Aber ja, andererseits dann trotzdem zu sehen, dass es ihm ja, wir hatten ja schon das Thema, ihm Spaß macht, dass er unbedingt dabei sein will, dass Mountainbiken ja offenbar eine Herzensangelegenheit für ihn ist, das finde ich auch toll.
Ja, also, und er kann den Traum vom WM-Titel im Mountainbiken ja immer noch weiter verfolgen. Also absolut, es geht ja nächstes Jahr schon weiter und dann wirklich alle Kategorien auf einem Platz in
Léger,
genau.
Ja, wobei, da wird es schwierig. Ich habe mir den Kalender schon mal angeguckt, ich will da auch unbedingt hin. Ich glaube, ohne jetzt so viel zu verraten, weil ich meine, es ist fast alles in einer Woche, und ich glaube, Samstag oder Sonntag ist das Herrenrennen Straße, und dann geht's Mittwoch, Donnerstag schon wieder weiter mit Cross Country. Das ist natürlich schon eine Herkulesaufgabe, weil er wird wieder Tour de France fahren, gehe ich mal stark davon aus. Aber ja, niemals nie sagen. Ich glaube, mit Mathieu muss man immer rechnen. Aber war auf jeden Fall, finde ich, ein total tolles Rennen, und es waren viele Szenen dabei, wo ich gedacht habe, cool. Aber wir müssen natürlich was zu unseren Deutschen noch sagen. Wir haben mal genau hingeschaut. Und natürlich super stark gefahren ist David List. Der ist ja für das Decathlon 4 Team unterwegs und hat jetzt in den letzten Rennen im World Cup schon echt gut gezeigt, was so geht. Ist jetzt auf den 10. Platz reingekommen. Und ich finde, das kann sich schon mal richtig, richtig sehen lassen. Lukas Schwarzbauer auf 23 reingekommen, aber ich finde, der ist auch mit dem Herz in der Hand gefahren, wie man es kennt. Also super stark, was unsere deutschen Heroes da abgezogen haben.
Ja, und ich habe Davids Trainer noch irgendwie an der Seite stehen sehen. Also der hat wirklich nochmal angefeuert. Okay, du bist 13. Jetzt auf geht's, jetzt schaffst du es nochmal. Das war wirklich echt cool zu sehen, wie die Trainer da mit dabei sind und wie er das dann auch umgesetzt hat. Also das sah wirklich sehr gut aus.
Ja, so muss das sein. Nee, aber am Ende ist es, wie gesagt, Thomas Pidcock, der sich das Rennen dann souverän, man kann es nicht anders sagen, gesichert hat. Aber was ich noch krass fand, ich stand da dann echt nah dran, Sachen, die mir noch gar nicht aufgefallen sind. Wir kommen wieder kurz zur Technik. Der Tom Pidcock fährt eine SIT SL, also heißt, er kann eigentlich nur 110 mm Federweg haben. Dafür fand ich, war er richtig krass schnell unterwegs. Also es sind ja viele mindestens mit 120 unterwegs und 10 Millimeter kann schon Unterschied machen, so krass an der Spitze. War scheinbar überhaupt gar kein Problem und er fährt auch nur eine Zweikolbenbremse. Also bei der Motive fahren ja viele mittlerweile die Vierkolben-Variante und er, wenn ich es richtig gesehen habe, war es noch die Level, also fährt noch eine Zweikolben. Also entweder er ist auf Gewicht aus oder es macht ihm einfach gar nichts aus.
Ja, oder er kennt es von der Straße, also da sind ja auch vor allem Zweikolbenbremsen unterwegs und ich glaube, da, wenn du dich daran gewöhnt hast, nicht so viel Bremspower zur Verfügung zu haben, dann nimmst du den Boni vom Gewicht einfach mit.
Ja,
also denkbar, vielleicht ist da auch einfach dieser Zusammenhang.
Ja, kann definitiv sein. Aber es war halt echt mal wieder spannend, so zu sehen, was die Profis dann halt alle so in Sachen Material dann bewegen. Auch sowas an Paintjobs. Also wir haben die Räder natürlich vorher schon in Pits gesehen, aber so im Rennen, macht das irgendwie nochmal was her. Ich stand einmal so ein bisschen tiefer. Es war natürlich super viel Staub in Bewegung. Dann haben natürlich viele Bengalos gezündet und dann so eine riesige italienische Flagge. Boah, da hatte ich kurz Gänsehaut.
Das ja, ist eigentlich solche Rauchbomben oder sowas noch. Also das war, die ganze Strecke war zuvor erstmal in kompletten, also es war komplett neblig und du hast nichts mehr gesehen und dann dachtest du so, oh, kriegen die Fahrer jetzt überhaupt Luft, wenn sie da hochjagen?
Das habe ich auch gedacht.
Aber irgendwie war es dann auch rechtzeitig wieder weg. Also irgendwie war da auch scheinbar der Respekt gegenüber den Fahrern groß genug, dass man sagt, okay, wir machen da komplett Abriss und dann aber die in einem Moment, okay, jetzt kommen die und dann ist da wirklich wieder alles okay in dem Sinne, wie es okay sein kann. Also nach Benzin hat es trotzdem gerochen.
Boah, Zweitaktabgase, unfassbar.
Also es war auf jeden Fall laut genug, aber ich glaube, das war dann auch einfach, wurde alles in Vortrieb bei den Fahrern umgemünzt.
Ja, also das war auch. Vielleicht pusht dich das auch so.
Ja, also, ich glaube. Also das,
wenn du echt denkst, jetzt hebe ich gleich ab hier und also irgendwie cool, ja. Nee, aber war auf jeden Fall ein super Event, kann man nicht anders sagen.
Ja, Fini, aber ich glaube, dann ist es jetzt so langsam Zeit für ein Fazit. Was nimmst du denn von dem Wochenende oder vom langen Wochenende in Val di Sole mit?
Ja, also ich glaube, das Eindrucksvollste für mich war erstmal auf dem Rad des Profis oder der Profis zu sehen, die man sonst nur im Fernsehen sehen kann. Also wir hatten jetzt Möglichkeit, das Bike von Luca Shaw einmal für euch im Video vorzustellen und ich konnte einmal drauf sitzen. Also das war auf jeden Fall eindrucksvoll und einfach alles mal zu fühlen, wie so ein Weltcup-Racer auf seinem Rad stehen kann. Dann natürlich einmal, also Luca Shaw hat irgendwie so einen Holzklotz unter dem Sattel.
Luca Schwarzbauer.
Luca Schwarzbauer. Ja. Tut mir leid, zu viele Lukas.
Zu viele Canyon-Fahrer mit Luca.
Ja, also alles gut, ja. Müssen wir bei der Teamplanung mal bedenken.
Ja, geht so nicht. Ja.
Also auf jeden Fall, dass da irgendwie so ein Holzblock drunter und ist unterm Sattel. Also dass es da nicht irgendein 3D gedrucktes Teil gab, ist das irgendwie
ja, ist schon ein bisschen Ghetto-Fix, ne? Aber er hat das ja nur drunter gemacht, dass der Sattel nicht so durchfedert, dass das noch steifer ist. Aber ich habe jetzt schon gehört, unter anderem von einem anderen Mechaniker, dass das echt so im Rennsport ein Thema ist. Also Georg Egger fährt das wohl auch so. Da muss wohl auch der Sattel extra steif sein. Also keine Ahnung, vielleicht die beiden sind gleicher Jahrgang. Vielleicht ist das da auch so ein Thema in der Nationalmannschaft gewesen. Ich weiß es nicht.
Ja,
also auf jeden Fall, ein Thema.
Also das ist da halt, obwohl es so ein Profi-Level ist, einfach solche Fixes noch gibt. Also das ist ja irgendwie so diese...
Nichts wird dem Zufall überlassen und dann ist da eigentlich ein Stück Holz im WM-Bike drunter.
Ja,
ne?
also irgendwie. Also das macht auf jeden Fall was her und gleichzeitig aber trotzdem, wie professionell das alles aufgebaut ist. Also man hat diese riesige Pits, du hast drei Mechaniker pro Fahrer und also es arbeiten einfach so viele Leute da und die halt wirklich nur auf den einen Job ging, dieses Bike soll so schnell sein wie möglich und trotzdem sind halt alle super nett und umgänglich. Also das war wirklich, man konnte mit den Mechanikern reden, man konnte die Fahrer nach Fotos fragen, man konnte einfach hingehen. Also es war immer irgendwie eine nette Atmosphäre und das ist, glaube ich, einfach das, was so die Szene ausmacht und das, was einfach richtig geil ist.
Ja, auf jeden Fall.
Also Wie schaut's bei dir aus?
Also ich bin natürlich schon ein bisschen abgebrühter, sag ich mal, weil ich schon, ich glaube, das war irgendwie mein, 10. internationales Rennen oder so. Aber trotzdem sieht man halt immer wieder Dinge, die man noch nicht kennt. Und ich hatte jetzt ein bisschen längere Pause. Und ich muss ja zugeben, ich habe ja total die Schwäche für so cool organisierte Toolboxes. Und das ist ja alles teilweise ja in so Peli-Cases, also wie so Waffenkoffer oder halt so Schutzkoffer. Und da habe ich schon wieder so viel Inspiration gesehen. Ich habe mir ja schon mal selber eingebaut, aber ich kann dir sagen, der Winter wird genutzt.
Das hast du mir schon ein paar Mal währenddessen gesagt. Also da wird immer genau hingeschaut und was kann man sich abschauen, was gibt's da noch? Und
also das ist so geil.
Du warst wirklich komplett daheim.
Also da geht auf jeden Fall noch was. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass ich habe mir ein paar Sachen noch aufgeschrieben und Fotos gemacht.
Die Ex-Liste steht.
Genau, ich will mir noch gerne einen für meinen Camper bauen und da, das auf jeden Fall. Natürlich auch die Stimmung, also es ist einfach so cool, alle verschiedenen Charaktere da irgendwie wieder zu treffen und dann auch zu sehen, wie wirklich am Detail am Rad gearbeitet wird. Und wir hatten es kurz davor, wir waren kurz vorm Damenrennen bei Canyon im Pit und wie ruhig es da war. Also da ist quasi das wichtigste Rennen des Jahres und jeder weiß, was er tut. Jeder weiß, wo er hinfassen muss quasi, um welcher Handgriff jetzt kommt und wie das Rad noch in den letzten 10 Minuten vorher fertig gemacht wird. Jenny wusste genau, okay, der kommt jetzt mit mir zum Warmfahren auf die Rolle. Ich nehme die Flasche und ihre Betreuerin kam hinterher, weil sie gesagt hat, nach 3 Minuten bin ich bei der. Da brauchte sie wahrscheinlich dann ihr erstes Gel oder also. Das fand ich so krass.
Die
also,
Ruhe vor dem Sturm dann.
Ja, ich würde da irgendwie rumrennen wie ein aufgescheuchtes Hähnchen wahrscheinlich, weil ich komplett nervös wäre. Und die waren so cool. Also klar, die nordischen Sportler wie Jenny sind ja sowieso immer absolut cool. Aber mein lieber Scholli, also da war ich total beeindruckt. Also ich habe schon irgendwie Gänsehaut gehabt, mir gedacht, oh Gott, die haben jetzt ja gleich in 20 Minuten Start. Wie rennt die jetzt wohl rum? Und oh, noch eine Kühlweste drauf und hier noch ganz entspannt was getrunken. Und klar, jetzt nicht mehr die Zeit, wo man als Fan, glaube ich, jemanden ansprechen sollte für Foto und Co. Aber deswegen hat sie auch ein bisschen abgeschirmt wahrgefahren. Aber boah.
Ja, aber es wusste jeder, was er machen muss. Also es war wirklich alles abgestimmt. Wahrscheinlich jetzt, also halt auch über die ganzen Weltcups, jetzt entwickelt sich sowas natürlich, aber das war auch für mich eindrucksvoll, als wir da vor der Pit standen.
Ja,
also.
Absolut. Ja, und dann ist natürlich immer was Besonderes bei der WM, die Paintjobs. Und da tue ich mich sehr, sehr schwer, mein Favorite zu wählen. Aber du wirst es nicht glauben, aber ja, mein Favorite war tatsächlich, glaube ich, die Paintjobs von vielen Downhill-Bikes, allen voran in einem irischen Paintjob, also in Irland-Farben mit Farbverlaub in der Boxer war das ein Downhill-Bike.
Ich glaube von Ronan Dunn.
Ja, ich glaube es war von
mit
ihm.
Mit grünem Übergang in dieses Dunkelblau an der Boxer, also das sah
und
schon
dann
noch
die Maven da in auch noch in grün,
grün-weiß.
Grün-weiß oder ich glaube es war sogar grün-orange. Boah, das Ding hätte ich sofort mitgenommen.
Und dann das Kit noch dazu. Also das war ja alles komplett wie
geleckt. Ja. Also der Mann sah aus wie ein Chef. Also unfassbar.
Komplett.
Aber ja, okay, jetzt ist es dann vielleicht schon das vierte Highlight, aber natürlich auch halt einfach zu sehen, wie viele Fahrerinnen und Fahrer ihr Wettkampfgerät einfach im Griff haben. Also Jackson Goldstone, der da irgendwie Linien fährt, wo du ja denkst, wie kann der Mann da langfahren?
Wie ein Flummi über alle Wurzeln hinweg und dann doch an den Stellen einfach diesen Belastungsdruck dann standzuhalten, wenn er da mit 40 km/h in irgendeine Kurve reinhält. Also das ist auf jeden Fall
beeindruckend. Auch Tom Pitcock, der super spielerisch nochmal einen Whip ansetzt. Björn Riley sah richtig geil aus. Du siehst einfach im BMX-Background, der hat das Rad da teilweise so geil im Griff gehabt.
Ja, und sonst wie alle geklettert sind in dieser
Off-Camber-Sektion.
Also das war da sind so viele hochgekommen. Okay, die letzten mussten dann schieben, weil sich davor jemand aufgehangen hat. Aber so, da war wirklich so viel fahrtechnisch einfach dabei. Also das sah wirklich alles sehr gut aus und durch die Bank eigentlich. Also
ja, da fand ich echt schon beeindruckend, Martina Bertha. Also ich meine, die heißt natürlich als mit Italien-Trikot hast du natürlich super Support, aber natürlich auch echt Druck auf den Schultern und die ist da jede Runde so hoch gehämmert. Ey, ich habe echt teilweise gedacht, Alter, die reißt da gleich komplett die Kurbel ab. Ey, die ist da mit so einer Kraft die Runde für Runde hoch. Also mich hättest du schon komplett ins Sauerstoffzelt bringen können. Also boah, das war echt, wo ich gedacht habe, okay, krass, der hätte ich echt noch ein bisschen mehr gegönnt, statt nur Silber in Anführungsstrichen, aber naja, wir hatten es ja eben schon, Frau Kohoffi hat ja die Nationalehre gerettet. Also von daher, glaube ich, alles rund. Deswegen auch nochmal die Einladung an euch. Wenn ihr nochmal rund was zur WM sehen wollt, findet ihr das natürlich bei uns auf bike-x.de. Auf YouTube findet ihr Bike-Checks, aber natürlich auch den großen Test von Finn, der die Downhill-Bikes für euch über die Strecke in Leogang gescheucht hat.
Und da kommen auch noch 2 Tests. Also wir haben natürlich auch Enduros und E-Enduros dabei. Ja. Da findet die WM ja erst im Oktober statt, deswegen haben wir da noch ein bisschen Zeit, bis die veröffentlicht werden, aber gerne ein Abo da lassen, dann kriegt ihr auf jeden Fall. Seht ihr das Video, wenn es aufpoppt. Also wir haben uns wirklich Mühe gegeben und hoffen, dass es euch auch gefällt.
Genau, und bei Instagram sowieso. Also das wird auf jeden Fall gut. Aber wir sind ja noch nicht am Ende des Eventmarathons, zumindest der Eventmarathon für uns beide. Wir haben es gerade schon gesagt, wir sind ja gerade wieder nach Stuttgart reingerollt und zwar über die Weinsteige und alle Locals werden jetzt wissen, was wir wahrscheinlich gesehen haben. Wir haben schon die ersten Rampen vom Red Bull Cerro Abajo gesehen, was ja am Wochenende hier steigt. Vinny, sag mal, du hattest Zeit zu gucken, ich musste Auto fahren. Was konnte man da jetzt schon sehen?
Ja, also es gab einmal bei der Weinsteige gibt es so eine Brücke drüber, die an der Parallelstraße, glaube ich, überbrückt. Und da gibt es so schon eine richtig eindrucksvolle Sharkfin irgendwie runter übers Geländer hinweg, runter auf die Weinsteige dann letztendlich mit so einer, ich weiß nicht, 5 Meter hohen Landung oder sowas.
Also das sah schon geschätzt,
echt eindrucksvoll aus. Und dann geht's wahrscheinlich mit Vollspeed die Straße runter. Also das sah wirklich beeindruckend aus. Und ich glaube, ganz Stuttgart freut sich auf dieses Event. Die Zacke, also die Zahnradbahn, die von die Personen aus dem Kessel raus befördert, die ist im Serra-Bajo Paint Shop angestrahlt oder angemalt. Dann sehen wir dauernd Busse rumfahren, die auch das, schon Werbung für das Event machen. Also ich glaube, da wird ordentlich Feuer auch im Kessel sein. Also das wird richtig gut.
Es kommen viele Stars auf der Strecke, aber natürlich auch abseits. Also Nina Hoffmann wird starten, was ich gehört habe.
Christian Textor, dann Simon Maurer wird auch da sein. Also wir haben viele deutsche Fahrer, Johannes Fischbach nicht zu vergessen. Also das wird wirklich cool und auch natürlich internationale Stars. Also ich glaube, ein Masters hatte zumindest mal angekündigt, dass er dabei sein wird. Und man sieht überall auf Instagram schon irgendwie Leute Treppen trainieren oder so. Sei es mit dem Sohn irgendwelche Treppen runterzurollen. Also das Fieber ist da und die haben alle Bock. Und ich glaube, das wird richtig cool anzuschauen.
Ja, das glaube ich auch, aber auch abseits von der Strecke. Also auch ein Danny McAskill wird da seine Shows machen. Ein Hans Bike Rides. Ist auch irgendwie da. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall ein Riesenspektakel hier in der Stadt sein. Also wir freuen uns schon wahnsinnig. Und deswegen auch gerne schon mal als Hinweis, morgen am Freitag erscheint nämlich noch eine nächste Podcast-Folge. Ich habe mich gemeinsam mit unserem Kollegen Chris Pauls hingesetzt und mit Johannes Fischbach, der ja am Start sein wird und Mr., ja, man kann es glaube ich so sagen, Urban Downhill im deutschsprachigen Raum ist, drüber unterhalten, was beim Cerro Abajo alles so auf uns wartet, wie seine Erfahrungen sind, wie er in so ein Rennen rangeht. Also da schon mal die Abo-Taste hier drücken, dass ihr da morgen reinhören könnt, wenn ihr euch vielleicht auf das Event einstimmen wollt. Wir freuen uns natürlich, wenn wir uns vor Ort sehen. Wir sind alle am Start von der Redaktion und dann geht's am Wochenende hier in Stuttgart richtig zur Sache. Also ich glaube, es wird richtig, richtig gut.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall.
Also wenn ihr noch Bock habt oder das Wochenende vielleicht noch nicht verplant seid, Samstag ist das Training und am Sonntag geht's dann wirklich richtig zur Sache. Da sind dann ab 15 Uhr die Finals und ich glaube, ab da geht's dann im Kessel richtig ab. Also dann
Samstag auch Qualifying, also ein bisschen Race-Feeling hat man dann auch, aber ja, Sonntag ist dann der große Tag, wo es dann wirklich um die Wurst geht.
Genau. Also, ja, cool. Also dann würde ich sagen, dann freuen wir uns da drauf und hoffen natürlich, dass wir uns da sehen. Und wenn wir jetzt hier schon am Ende angekommen sind, freuen wir uns natürlich auch über Feedback über unseren kleinen WM-Blog hier. Wollt ihr in Zukunft mehr über Rennsport hören? Wollt ihr, dass wir bei den World Cups unterwegs sind? Dann schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Wir freuen uns über Feedback, positiv wie negativ natürlich.
Ja, lasst uns auch wissen, wenn ihr genug von uns beiden habt. Also ich glaube,
ihr habt jetzt erstmal Pause.
Ja.
Genau, ja cool, da freuen wir uns sehr drauf und dann würde ich sagen, ja vielen Dank, dass ihr zugehört habt, das war der letzte Teil unseres WM-Specials und dann sagen wir vielen Dank, alles ist fahrbar und bis zum nächsten Mal, ciao.
Ciao.
Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.